ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Die besinnliche Zeit, die geht so langsam zu Ende und wir nähern uns einem der Highlights in diesem Winter. Die Vierschanzentournee. Pius Paschke, Andreas Wellinger oder Karl Geiger liefern gerade ordentlich ab im Skisprung-Weltcup. Darf man also träumen von dem ersten deutschen Tourneegewinner seit Sven Hannawald 2002? Darüber spreche ich jetzt mit einem ganz besonderen Gast, Horst Hüttl. Er ist einer der einflussreichsten Sportfunktionäre im Skisport, Weltcup-Sportdirektor für nordische Kombination und Skispringen beim Deutschen Skiverband. Und er sagt immer ganz klar seine Meinung.
Ich bin jetzt auch seit 16 Jahren in diesem Verband, in dieser Funktion tätig und das hatten wir so auch noch nicht, dass ein Athlet über viele Jahre sich bemüht und alles versucht auszuloten, aber dann mit 34 erst gewisse Dinge sich fügen. Und da bitten wir einfach darum, dass hier das IOC auch mit Weitblick genau hinschaut. Und warum gelingt es in Norwegen, warum gelingt es in Schweden, verbindlich jeden Tag eine Sportstunde zu integrieren, und in unserem Land gelingt dies nicht. Und dass wir jetzt so gut dastehen, ist auch mit auf das zurückzuführen, dass hier im Verband mir das Vertrauen dann gegeben wurde, im Grunde relativ frei gewisse Entscheidungen treffen zu dürfen.
Und damit herzlich willkommen, Horst Hüttl. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen. Hallo an alle Zuhörer und an Sie.
Herr Hüttl, wie sehr freuen Sie sich aktuell auf die Vierschanzentournee?
Ach, wir freuen uns immer. Ich glaube, dass wenn mal die Freude nicht mehr da ist oder die anderen negativen Begleiterscheinungen die Freude überwiegen, dann machen wir alle miteinander einen Fehler. Ich sehe es nach wie vor als Privileg an, bei so einem großen Event irgendwo mit unserer Mannschaft dabei zu sein und in Zeiten wie diesen, wo ja für viele Menschen viele Dinge nicht so einfach sind, hier ein Stück weit Abwechslung in die Wohnzimmer zu bringen. Deswegen freuen wir uns sehr und natürlich der Winter bisher gibt uns auch genügend Anlass, uns auf dieses Event zu freuen.
Ja, Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich ansprechen möchte. Pius Paschke aktuell mit 5 Saisonsiegen. Sind Sie manchmal selber erstaunt, wenn Sie so diese Siegesserie in a row gerade miterleben?
Ja, die ganze Geschichte von Pius ist natürlich schon etwas Spezielles. Und ich bin jetzt auch seit 16 Jahren in diesem Verband, in dieser Funktion tätig. Und das hatten wir so auch noch nicht, dass ein Athlet über viele Jahre sich bemüht und alles versucht auszuloten, aber dann mit 34 erst gewisse Dinge sich fügen, die sich bis dahin so noch nicht gefügt haben. Obwohl er ja schon, das muss man sagen, in den letzten Jahren auch wirklich gut und sehr gut war, punktuell. Von der Seite her haut es uns jetzt nicht komplett vom Hocker, wenn man so schön sagt, aber diese Konstanz ist natürlich schon beeindruckend.
Aber worauf führen Sie das denn zurück? Also das Besondere am Skispringen ist es ja, dass es ja im Grunde genommen von Saison zu Saison immer wieder Regeländerungen gibt, immer wieder neue Setup-Änderungen. Würden Sie sagen, dass das Setup in diesem Jahr besonders gut auch zu Pius Paschke passt?
Ach, bedingt. Ich glaube eher, dass das hier ein gewisser Reifeprozess vonstatten gegangen ist, was ein Pius angeht, was sein persönliches Umfeld angeht. Er hat sich ja auch Leute an die Seite geholt, die ihm helfen in etlichen Bereichen, im mentalen Bereich. Ich glaube auch, er ist ja Papa geworden letztes Jahr, dass dies ihm enorm hilft. Er ist da sehr gesettelt. Ich glaube, dass auch das Team, im Team um ihn herum, wir haben hier einen Co-Trainer Andreas Mitter, der nicht weit weg wohnt von ihm in Salzburg, einen erheblichen Anteil dran hat. Also das sind alles Dinge, die glaube ich, da hier ihren Beitrag geleistet haben. Aber im Mittelpunkt steht schon er selber, muss ich schon sagen. Wir als Verband, wir können Rahmenbedingungen geben, aber der Athlet selber muss den Weg suchen. Und hier ist was passiert. Ich glaube, man sollte noch gar nicht so viel nachdenken, was das genau ist. Da sollte man noch bis März warten und dann wird man sehen, wie dann das Gesamtresümee dieser Saison ausschaut.
Ja, und da haben Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nicht so viel nachdenken. Pius Paschke ja aktuell Weltcup-Führender und er wird natürlich momentan die ganze Zeit gefragt, warum es so gut bei ihm läuft, und er hat in einem Interview gesagt, das fand ich auch total faszinierend, keine Ahnung, läuft einfach. Haben Sie so ein bisschen Angst davor, dass dieser Tourneefluch wieder zuschlagen könnte und dass er dann zu verkopft an diese ganze Sache rangeht?
Nee, die Angst haben wir nicht. Also wir wissen aber natürlich auch, dass die Tournee so ein Stück weit schon noch einmal eine besondere Herausforderung und Challenge ist. Und es wird spannend zu sehen, wie hier die Leute und er und sein Umfeld drauf reagieren. Aber Angst ist nie ein guter Begleiter. Es kommt so, wie es kommt. Wir werden alles dafür tun, dass dieser Flow so weiterläuft. Und dann wissen wir am 6. Januar mehr, wie wir heute wissen.
Also Sie versuchen ihn natürlich auch so gut wie möglich abzuschirmen. Momentan ist es auch sehr, sehr schwierig, ein Interview mit Pius Paschke zu bekommen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wir würden natürlich sehr, sehr gerne mit ihm sprechen. Bis dato war es ja immer so, dass in jedem Jahr ein deutscher Springer im Fokus stand. Erst Karl Geiger, dann Andreas Wellinger. In diesem Jahr ist es Pius Paschke. Aber was trauen Sie denn generell dem kompletten Herrenteam bei dieser Vierschanzentournee zu?
Naja, es ist schon dann an zweiter Stelle da Andi Wellinger zu nennen, wenn man so jetzt mal die Athleten anschaut, der ja auch heuer schon einen Weltcup gewonnen hat, der über den Sommer und Herbst eigentlich mit der dominante Athlet war. Also den Andi sollte man auf jeden Fall auch mit auf der Rechnung haben. Und daneben den Karl Geiger, der heuer schon ein Podium gemacht hat. Deswegen, wie Sie schon richtig sagen, er steht hier nicht der Pius alleine da. Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Nicht so gut wie Österreich. Die sind mannschaftlich noch kompakter. Die können da auf noch mehr Athleten zugreifen. Aber ich denke, wir sind hier in einer sehr guten und komfortablen Ausgangsposition.
Sie haben gerade Andreas Wellinger so ein bisschen angesprochen. Der hatte ja einen Wahnsinnssommer hingelegt. Und auch jeder Experte hat gesagt, okay, Andreas Wellinger ist der Top-Favorit auch auf den Tourneesieg, auf den Gesamtweltcup-Sieg. Jetzt steht er so ein bisschen hinten an. Würden Sie sagen, das tut ihm auch mal ganz gut, nicht immer im Fokus zu stehen?
Naja, es bleibt ihm nichts anderes übrig, muss ich sagen, aus sportlicher Sicht. Er muss die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist. Er selber natürlich wäre, glaube ich, lieber in der Position, wie jetzt der Pius agiert. Aber er nimmt sie absolut toll an und er akzeptiert und respektiert, glaube ich, diese Leistung von Pius ganz klar. Und wir haben hier wirklich ein unglaublich tolles Teamgefüge. Von der Seite her ist er Athlet genug. Und ob es am Ende Vorteil oder Nachteil ist, auch das ist schwer einzuordnen. Ich würde es mal nicht als Nachteil sehen, dass jetzt im Vorfeld er mehr Ruhe hat, wie wenn er diese 5 Siege eingefahren hätte im Vorfeld. Von der Seite her wird es spannend sein zu sehen, was das Ganze jetzt in den nächsten 10, 15 Tagen mit den Athleten macht.
Und was das Besondere ist, er ist auch ein großartiger Sportler, denn die bisherigen Wettkämpfe, die stattgefunden haben, die komplette Mannschaft steht geschlossen im Auslauf, auch wenn Pius Paschke entweder als Vorletzter oder Letzter im zweiten Durchgang runterkommt. Also feiern Sie gerade auch so ein bisschen dieses Mannschaftsgefüge, dieses Mannschaftsgefühl, dieses Positive? Freut Sie das?
Ja, absolut. Also das ist wirklich nochmal enorm gewachsen in diesem Jahr. Und egal wirklich jetzt, ob wir die Tournee gewinnen oder nicht oder ob sie einer von uns gewinnt oder nicht, das macht unglaublich Spaß, mit diesem Team zu arbeiten, weil hier unglaublich Energie und auch Bereitschaft da ist füreinander. Also es ist wirklich so nach dem Motto, einer für alle für einen, das wird wirklich gelebt. Und nicht nur die Athleten, da gehören die Physiotherapeuten, da gehört unser Teamarzt Dr. Flo Porzig, die Co-Trainer, alle dazu. Und hier ist es jetzt wirklich was gelungen mit toller Harmonie und Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Weg, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und das sind auch Dinge, die müssen wachsen, die kann man nicht künstlich irgendwie reintragen in so eine Mannschaft. Und da hat natürlich auch der Stef Horngacher einen enormen Anteil dran. Aber das macht vieles im Moment einfacher.
Ja, die Vierschanzentournee startet dann am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und dann reist der ganze Tross nach Garmisch-Partenkirchen. Weiter geht's in Innsbruck und das große Finale findet dann am 6. Januar in Bischofshofen statt. Die Gesamtwertung der Tournee wird durch Addieren der Ergebnisse aller 4 Springen berechnet und wichtig ist, nicht die Platzierung zählt, sondern die erzielte Punktzahl für Weite und Haltung. Und wir von der Sportschau sind natürlich mit dabei und für euch am Start im TV oder im Livestream. Also schaltet ein und drückt drückt unseren DSV-Adlern oder wie wir gerade gehört haben, den DSV-Musketieren, den Fliegenden, die Daumen. Herr Hüttel, aber wenn wir auch auf die Frauen schauen, dann sollten sie gerade auch nicht wirklich da aus dem Grinsen herauskommen. Das Maß aller Dinge ist ja gerade die mehrfache Weltmeisterin und Doppel-Vize-Olympiasiegerin auf der Normalschanze in Pyeongchang und Peking, Katharina Schmid. Die hatte kurz vor dem Start der Saison davon gesprochen, wir haben sie ja auf der Einkleidung getroffen in Nürnberg, dass sie kurz davor war, ihre Karriere zu beenden. Wie sehr freuen Sie sich jetzt darüber, dass es gerade so gut bei ihr läuft?
Naja, wir haben da natürlich viele Gespräche geführt mit ihr und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, sie da nochmal ein Stück weit umzulenken, mental, gedanklich. Das war nicht so einfach, weil sie hat schon ihren eigenen Kopf, wie so viele der Top-Athletinnen und Athleten. Und ich glaube aber, dass sie am meisten glücklich ist im Moment, dass sie die Ski noch nicht an den Nagel gehängt hat. Und was da jetzt entstanden ist, das ist ähnlich auch ein klein wenig wie beim Pius. Man kann natürlich die Geschichten nicht ganz vergleichen, aber sie hatte auch letztes Jahr eher eine schwierige Saison. Wir hatten auch einen Trainerwechsel. Ich glaube, dass dies auch mit dazu beigetragen hat, in persona Heinz Kuttin, dass im Moment so viele Dinge so gut laufen. Von der Seite her sind wir da auch sehr froh und sehr glücklich, in welcher Form sie sich jetzt derzeit präsentiert. Und man wird sehen, die beiden springen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sind ja im Rahmen der Two-Nights-Tour. Hier werden die ausgestrahlt und dass man hier auch auf heimischem Boden, nicht nur in China, zeigen kann, wozu unsere Damen in der Lage sind.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie viele Gespräche mit Katharina geführt haben. Also welchen Anteil hatten Sie auch daran, dass sie weitergemacht hat?
Boah, das müssen Sie sich selber fragen. Ich kann mich da noch an einen Pizzabesuch erinnern. Das war irgendwann im Frühjahr letzten Jahres, wo wirklich noch nicht feststand oder in der Saison letzten Jahres, wie ihr weiterer Lebensplan ausschaut. Sie hatte geheiratet und sie hat da sicherlich auch mal jetzt Familienplanung im Kopf, was er absolut mit 27, 28 Jahren bei einer jungen Frau natürlich vollkommen klar ist. Und aber natürlich war mir bewusst und unserem Team bewusst, dass mit ihr jemand gehen würde, dem das Team im Moment noch braucht. Aber ich glaube, sie hat das weniger aus Dankbarkeit gemacht, das wäre auch der falsche Weg, sondern weil sie natürlich selber noch für sich gesehen hat und der Reiz da war, vielleicht auch die Neugier, diesen neuen Trainer mal ein Stück weit kennenzulernen, der ja eine ganz tolle Vita auch hat, bei den Herren wie bei den Damen. Und ich glaube, dass das eher mehr noch der entscheidende Punkt war, wie vielleicht die persönlichen Gespräche, die ich mit ihr geführt habe. Aber wir haben einen guten Draht zueinander und wir reden da immer sehr auf Augenhöhe. Mir ist auch ihr Wort immer sehr wichtig. Von der Seite her glaube ich, wenn es ein klein wenig beigetragen hat dazu, dann würde ich mich freuen.
Ja, sie ist ja auch eine Anführerin in ihrem Team, das haben Sie gerade gesagt. Ich hatte so ein bisschen den Anschein, auch in einem Gespräch mit ihr in Nürnberg, dass sie auch das sehr gut fand, dass ihre Entscheidung respektiert worden ist, sich auch mal kurz zurückziehen zu dürfen. Also dass sie da auch ihrem Wunsch entsprochen haben. Also auf so eine respektvolle Art und Weise auch mit dieser wirklich Top-Athletin umzugehen. Würden Sie sagen, dass das auch eine Ihrer Stärken ist, zu sagen, wir versuchen wirklich individuell auf jede Athletin, auf jeden Athleten einzugehen?
Puh, also ich würde jetzt mal schon sagen, dass Empathie eher zu meinen Stärken gehört, in Menschen reinzuhören. Und natürlich ist die Situation bei uns jetzt im Skisport oder im Individualsport anders wie jetzt im Fußball, in Mannschaftssportarten grundsätzlich. Andererseits sind ja auch die Athletinnen und Athleten nicht jetzt bei uns angestellt, wie jetzt beim FC Bayern, sondern sie sind selbst unterwegs und wir wollen diesen mündigen Athleten auch. Und das versuchen wir schon zu verkörpern. Und von der Seite her hat mir das auch meine Menschenkenntnis, mein Gefühl gesagt, dass es jetzt hier absolut fehl am Platz wäre, irgendwo Druck auszuüben oder ihr irgendwo eine Timeline zu setzen, sondern das war ganz klar so, wo ich gesagt habe, Katha, du hast alle Zeit dieser Welt, überleg dir das, wir sind bereit, mit dir auch einen individuellen Weg zu gehen. Das mache ich auch nicht bei jeder Athletin, sie hat sich das aber auch verdient. in den letzten 5 bis 10 Jahren über Ihre Erfolge und über Ihr Auftreten bei uns im Hause, im Deutschen Skiverband. Und mich hat es dann sehr gefreut, wo sie dann im April zu mir kam und gesagt hat, hey, das erste Gespräch mit dem Heinz war so positiv. Sie hat jetzt auf jeden Fall mal Bock, diese weitere Saison anzugehen. Und das hat mich schon natürlich sehr gefreut. Und dass es jetzt so sich entwickelt, das war natürlich nicht zu erahnen.
Also eine komplette Athletin, ich glaube, das kann man so festhalten. Und Sie würden ihr wahrscheinlich auch gerne eine Einzelmedaille bei der WM in Trondheim freuen, würden sich darüber freuen, oder? Und auch zutrauen.
Ja, natürlich, aber das traue ich einer Selinas Freitag auch zu, die im Moment in einer mega coolen Entwicklung ist. Die beiden matchen sich ja ganz toll und ist ein bisschen eine andere Generation, ist fünf Jahre jünger wie die Katha, hat aber auch alles dafür getan, hat ihren Lebensmittelpunkt nach Oberstdorf verlegt und ist sicherlich auch für die Katha gut, dass sie nicht alleine da ist, sondern dass wir zwei Athletinnen haben, die heuer schon am Podium waren und die letzten Jahre auch um Siege mitgekämpft haben. Aber logisch, Trondheim ist, glaube ich, eine Chance, die der Katha sehr gut liegt. Beide Anlagen. Es war im Sommer ein Kontinentalcup, den sie mit überragendem Abstand gewonnen hat. Und von der Seite her, ich glaube, ist hier schon eine gewisse Vorfreude für Trondheim und Katharina Althaus angebracht.
Und mittlerweile Katharina Schmid. Ne, man muss sich auch noch an den neuen.
Entschuldigung.
Man muss sich an den Namen noch mal gewöhnen, aber so geht es mir auch immer. Althaus. Sie haben gerade.
Zu sehr in der Vergangenheit. Ich schimpfe da nicht drüber.
Nein, um Gottes
Willen. Sie möchte mir das verzeihen. Ja,
ja. Aber Sie haben ja gerade Selina Freitag angesprochen. Die ist ja in der Gesamtwertung auch aktuell auf Platz 3. Dann kommt lange Zeit erstmal nichts und dann auf 20 Juliane Seifert. Wie blicken Sie denn beim Damenteam in die Zukunft? Weil Sie auch gesagt haben, das Team braucht Katharina Schmid gerade noch.
Ja, ganz genau. Wir sind im Moment dabei, einen gewissen Umbruch im Damenteam zu vollziehen. Und da sind wir auch sehr froh, dass eine Juliane Seifert, die ja auch jetzt Jahrgang 90, quasi 34 Jahre ist, ähnlich wie der Pius, sich auch in dem Jahr ganz toll steigern konnte und hier die Top 10, sage ich jetzt mal, avisiert und die Juliane ist vor allem auf großen Schanzen stärker einzuschätzen, noch wie auf Normalschanzen. Und wir haben ja auch ein Team-Event in Trondheim, wo wir 4 starke Damen ins Rennen schicken wollen. Aber wir haben dahinter, wie Sie schon richtig sehen, wenn wir jetzt übers Podium sprechen, ein Stück weit eine Lücke, wo wir schauen wollen, hier jüngere Athletinnen nach oben zu führen. Und da gibt es noch mehrere im Team, die wir jetzt da einbauen wollen. Eine Alvine Holz ist ein Mädel aus Berlin, die auch eine eigene Geschichte hat, die mit 14 Jahren erst zum Skispringen begonnen hat und die noch hier Entwicklungen vor sich hat. Eine Emily Toratz, eine Agnes Reisch. Also wir haben noch etliche Damen natürlich im Team, auch in der B-Gruppe dahinter mit einer Julina Greibich. Die brauchen aber alle noch Zeit. Und von der Seite her hilft uns natürlich jedes Jahr, wo hier so eine, ich sag's jetzt mal ein bisschen, so eine Frontfrau wie eine Katha Schmid hier an Bord ist, die ja nicht nur über ihre Leistungen, sondern sie geht ja auch auf die jungen Mädels zu und spricht mit ihnen und hilft ihnen auf ihren Weg. Und deswegen ist jedes Jahr und jedes Monat, wo die Katha hier dabei ist, für uns sehr wertvoll.
Also eine Athletin, eine Top-Athletin zum Anfassen, die auch unterstützend hilft. Die nordische Ski-WM in Trondheim vom 26. Februar bis 9. März bekommt ihr natürlich auch bei uns bei Sportschau zu sehen. Und da werden vor allem Sie, Herr Hüttel, auch eine Menge zu tun haben. Denn Sie sind ja auch noch verantwortlich für die nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer. Nach langer Durchstrecke hat der mehrfache Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Johannes Rizek hier endlich mal wieder einen Weltcupsieg geholt in Ruka Ende November. Wie sehr hat Sie das gefreut für ihn?
Ja, enorm, enorm, weil man gesehen hat, wie er kämpft. Er ist ja wirklich der Oldie im Team, nachdem der Fabian Riesel letztes Jahr seine Laufbahn beendet hat. Es war aber schon ein Stück weit, ich will nicht sagen zu erwarten, aber ein Stück weit absehbar, weil er im Sommer, er hat auch Sommer Grand Prix gewonnen, einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, vor allem springerisch. Aber das Ganze dann von der Matte auf Schnee zu übertragen, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und deswegen hat es mich so sehr gefreut, wie er da in Kusamo da eingestiegen ist und das Ganze dann auch in Lillehammer fortsetzen konnte. Und von der Seite her sind wir natürlich da mit seinem Einstieg, aber auch mit dem Vince Geiger, der eine Massenstart-Sieg hier verbuchen konnte in Kusamo, enorm zufrieden.
Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen. Also die deutschen Männer und Frauen generell sind ja schon wieder ganz stark unterwegs. Vinzenz Geiger haben Sie gerade angesprochen, Julian Schmid, Nathalie Armbruster nicht zu vergessen. Ganz vorne mit dabei können so ein Jarl Magnus Rieber, aber auch eine Ida Hansen immer mal wieder ärgern. Jetzt haben die Norwegerinnen und Norweger Jan Trondheim natürlich Heimvorteil. Aber was rechnen Sie sich für die nordischen Kombinierinnen und Kombinierer bei der WM aus?
Ja, ich denke mal, dass die Erwartungshaltung in den letzten Jahren aufgrund der Erfolge die Athleten selber nach oben geschraubt haben. Und auch wenn die letzte Saison gerade bei den Männern ohne Weltcup-Sieg seit, ich glaube, 15 Jahren keine so tolle war, ist doch noch irgendwo dieser Mythos da, dass wir eigentlich in jedem Rennen ums Podium und vielleicht auch um den Sieg mitkämpfen können. Und ich glaube schon, dass die Jungs enorm heiß sind und die Mädchen natürlich auf Trondheim. Und ich glaube schon, dass wir uns da mit Österreich, mit Norwegen, es gibt da noch ein paar andere Athletinnen, mit Japan, es gibt einen Andreas Ilves, der da sehr erfolgreich ist, dass wir uns da tolle Wettkämpfe liefern werden. Und es ist natürlich ganz klar das Highlight in der Saison, in der nordischen Kombination vielleicht ein Stück weit noch mehr als Alleinstellungsmerkmal wie im Skisprung, wo es auch eine Vierschanzentournee gibt und wo es einfach mehrere Highlights gibt. Und deswegen ist schon auch klar, die Methodik und die Formkurve Richtung Trondheim ausgelegt.
Sie haben gerade diese großen Nationen angesprochen, unter anderem Norwegen, Deutschland und auch Japan. Als wir das letzte Mal über die Zukunft der nordischen Kombination gesprochen haben, Herr Hüttel, da haben Sie gesagt, dass Sie vor allem dafür sorgen wollen, dass auch andere kleine Nationen wettbewerbsfähige nordische Kombiniererinnen und Kombinierer stellen können. Das ist jetzt gut. Ja, 2 bis 3 Jahre her. Was ist bisher draus geworden?
Ja, also wir haben hier etliche Programme und die FIS etliche Programme ins Leben gerufen. Eins davon heißt Nations Help Nations. Es hat auch die FIS hier schon was investiert. Insgesamt 750.000 Euro jetzt in 3 Jahren, also eine Dreiviertelmillion Euro, wo jedes Jahr 250.000 Euro ausgeschüttet werden. Genau für solche Camps, für solche Projekte, wo Nationen Anträge stellen können bei der FIS, haben wir auch gemacht. Wir haben eine Kooperation mit Tschechien, wir haben eine Kooperation mit der Schweiz, Österreich hat eine Kooperation mit Polen, die Norweger mit Amerika, mit Kasachstan und da versuchen jetzt die größeren Nationen, den kleineren unter die Arme zu greifen. Aber das Ganze braucht natürlich Zeit. Die ersten Erfolge waren definitiv zu sehen im Sommer. Da war in Chagunz ein FIS Youth Cup. Das ist quasi eine Wettkampfserie der U17 Athletinnen und Athleten. Und da waren insgesamt 16 Nationen am Start. Also so viele wie noch nie zuvor. Und es waren auch, ich glaube, insgesamt 8 oder 9 Nationen auf dem Podium. Estland, Finnland, die hier eine Durststrecke hinter sich haben, Tschechien, es war ein junger Sportler aus Thailand am Start, der aber seine Wurzeln in Norwegen hat, also China war am Start, also es sind genau die Nationen, die wir brauchen, aber diese jungen Athleten und Athletinnen, die brauchen jetzt natürlich noch Zeit. Für den einen oder anderen wird wahrscheinlich Olympia jetzt nächstes Jahr noch zu früh kommen, aber wir hoffen natürlich sehr, dass das IOC diese Entwicklung sieht und auch diese Zahlen zur Kenntnis nimmt. Was sie aber auch tun, weil es waren Vertreterinnen und Vertreter vom IOC auch dort vor Ort und wir hoffen einfach nur, dass dies auch wohlwollend so gesehen wird.
Sie sagen ja, dass Sie hoffen, aber wie sind denn die Gespräche, also wie ist da der Austausch? Ist der da recht engmaschig oder hat man immer wieder halbjährliche Termine oder jährliche oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, der Austausch ist engmaschig mit dem Leiter der Programmcommission, das ist der Dr. Karl Stoss und von IOC Executive Board, das ist der Kit McConnell. Und diese beiden Personen entscheiden im Grunde am ja, über den Verbleib der Disziplinen im olympischen Programm. Diese Gespräche führt in erster Linie führt die FIS, die führt ein Lasse Ottesen, ein Renndirektor, eine Sandra Spitz, das ist Weltcup-Managerin in der FIS, ein Michel Vion, ein Generalsekretär. Ich bin da am Rande. Wir hatten eins im Rahmen des Sommer Grand Prix von Genève, wo wir danach in Lausanne waren, hatten wir da ein Gespräch. Sie sind engmaschig, diese Gespräche. Aber man muss sagen, die FIS, das IOC lässt sich hier nicht rauslocken mit irgendwelchen Aussagen. Sie nehmen die ganzen Dinge zur Kenntnis und werden in einen Evaluierungsprozess im Sommer, Herbst 25 dann noch einmal genau begutachtet. Und im Herbst 25 wird hier eine gewisse Vorentscheidung getroffen. Aber Entscheidungen werden hier noch keine verkündet.
Das klingt nach einem großen runden Tisch. Fetzt man sich da auch ab und zu mal?
Fetzen ist weniger, glaube ich, das Thema, sondern eher kritischer Austausch, wo man einfach sich einfach mal auch dann natürlich schon darstellt und darlegt, was wir alles tun, was die anderen Nationen alles tun. Hier sind die Sportdirektoren, der Mario Stecher, der Ivar Sturen aus Norwegen mit an Bord und man kämpft natürlich für seine Disziplin. Und dann natürlich werden vom IOC diese Argumente dieser Universalität dargelegt. Und also ich muss sagen, das Klima und die Atmosphäre dieser Gespräche sind in den letzten 2 Jahren von Mal zu Mal positiver geworden. Ich hoffe auch, dass das ein gutes Zeichen ist.
Kritik gab es ja letztens auch von einem ihrer Athleten, Vincent Geiger, vor allem am FIS-Renndirektor Lasse Ottesen. Er hatte ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass er sich zu wenig für den Erhalt oder den Verbleib der nordischen Kombination einsetzt. Da haben Sie gesagt, das finden Sie dann doch ein bisschen unfair. Gab es da schon Gespräche zwischen Ihnen und Vincent Geiger?
Ja, die gab's, die gibt's immer wieder mit dem Vince, sind wir natürlich und ich im engen Austausch und ich kann ihn ja komplett verstehen, dass er da enttäuscht ist, wie viele andere Athletinnen und Athleten auch, was den Weltcup-Kalender angeht. Es ist definitiv Fakt, dass hier 3-4 Wochenenden fehlen und es auch in diesem olympischen Prozess besser wäre, wenn diese belegt wären. Aber man muss einfach dann hinter die Kulissen schauen und man muss, wenn ich jetzt mal zwei Beispiele anführe, der Wegfall des Weltcups in Predazzo, da kann eine FIS nichts dafür, wenn einfach die Host Nation Italien nicht in der Lage ist, die Schanze rechtzeitig fertigzustellen, dann ist es einfach nicht möglich, hier weder im Skisprung noch in der nordischen Kombination einen Weltcup auszutragen. Und der zweite Weltcup ist Japan, Hakuba, der bis Oktober noch im Programm war, wo leider aufgrund finanzieller Probleme des japanischen Skiverbandes am Anfang der Generalsekretär und dann der Präsident, der Akimura Sato, wo wir in Gesprächen sind, einfach sagt, wir können uns diesen Weltcup im Moment finanziell nicht leisten. Und dann ist ein Lasse Ottesen extra nach Japan geflogen und hat sich bemüht. Und das war der Punkt, wo ich zum Vince gesagt habe, wir müssen fair bleiben. Also ich bin mit ihm, dass der Weltcup-Kalender zu klein ist, aber ich war nicht mit ihm zusammen inhaltlich hier jetzt alleinig den Lasse Ottesen hier die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil er sich wirklich, also in dem Fall, was jetzt Japan angeht, sehr, sehr bemüht hat. Er war schon im Sommer in Japan und im Winter jetzt nochmal und von der Seite her habe ich das in dem Fall nicht so richtig gerechtfertigt gefunden.
Auf der anderen Seite ist es ja schon auch ein positives Zeichen von Athletenseite her zu sehen, dass da wirklich die Athletinnen und Athleten um ihre Sportart, um ihre Leidenschaft auch wirklich kämpfen. Sie als ehemaliger nordischer Kombinierer müsste Ihnen das ja eigentlich besonders schmecken, oder? Also tut Ihnen das weh, ja, diese Diskussion?
Natürlich tut die uns weh, weil sie eigentlich grundsätzlich falsch ist. Weil wir auch im Vergleich zu vielen anderen IOC-Disziplinen viel Universalität haben und viel Ländervielfalt haben. Aber wir brauchen jetzt nicht mit Fingerpointing daherkommen. Das hilft uns im Moment überhaupt nicht. Aber das natürlich Athletinnen und Athleten brennen für ihren Sport mit Leidenschaft und dass sie kämpfen, weil das ist ihr Leben, das ist doch vollkommen klar. Und dass man dann nicht zufrieden ist, wenn dann kurz vor der Saison 2 oder 3 Weltcups aus dem Kalender gestrichen werden, das das ist für mich komplett nachvollziehbar, ist auch ein Stück weit traurig, aber man muss halt trotzdem auch fair sein, wenn man dann konkret wird, wer daran die Schuld trägt. Und das ist das System sehr komplex. Das sind auch Weltcups im Skilanglauf weggefallen in Nove Mesto. Die Tour de Ski besteht heuer nur aus 2 Stationen. Also es ist nicht nur ein Problem der nordischen Kombination, sondern hier hat die FIS ein generelles Problem der Finanzierung.
Ich finde es aber auch generell interessant, dass ausgerechnet die nordische Kombination auf der Kippe steht. Wir haben ja vor 2 bis 3 Jahren darüber gesprochen, dass Sie natürlich auch verstehen können, dass der Kalender, auch der olympische Kalender, moderner werden muss, mit der Zeit gehen muss. Aber die nordische Kombination ist ja eben eine Königsdisziplin im Wintersport. Wenn man das jetzt mit dem Mehrkampf im Sommer vergleicht, da würde ja auch niemand auf die Idee kommen, den Wettbewerb aus dem Programm zu streichen. Obwohl da ja auch immer die gleichen Nationen vorne sind. Bei den Frauen zum Beispiel die Belgierin Nafi Thiam. Davor war es die Schwedin Carolina Klüft. Also begleiten Sie da viele Fragezeichen, wenn Sie diese Vergleiche zum Beispiel ziehen?
Ja, absolut. Also das ist toll, wie Sie hier die Beispiele anführen. Also da legen Sie mir ja einen roten Teppich aus. Weil es ist so, dass diese 2 oder mehr Kampfsportarten, da kann man in die Leichtathletik reingehen, im Zehnkampf und so, wo ja auch eine deutsche Domäne schon immer war. Und da gibt es nicht so viele Nationen, die diesen Aufwand auf sich nehmen. Und bei uns kommt natürlich eins dazu, das ist die Disziplin Skisprung als Teildisziplin nordische Kombination. Und wenn dann uns gesagt wird, naja, im Skilanglauf oder Skialpin gibt es halt auch Nationen wie Brasilien und Portugal und Nicaragua, die im Skilanglauf bei Olympia am Start sind, das sage ich, schön, und es ist auch toll so, und die Athleten aus diesen Ländern sollen da auch starten, und die laufen halt dann 10 Minuten hinterher im Skilanglauf, aber im Skispringen gibt es halt so etwas nicht. Da gibt es keinen Breitensport an sich, und diese Nationen werden aber dann im IOC-Ranking aufgerechnet. Und das fällt uns ein Stück weit auf die Füße, und das finde ich einfach unfair, weil es gibt nun mal keinen Brasilianer oder Argentinier, der Skispringt, aber es gibt durchaus den einen oder anderen Langläufer, der aber natürlich mit Entscheidung nichts zu tun hat. Aber daran jetzt das Ganze aufzuhängen, und das war ja mit der Ursprung der Diskussion, das haben wir nie wirklich verstanden.
Beziehungsweise, also Langlaufen kann man ja immer, aber auch als ehemaliger Profi-Skispringer hängt man ja irgendwann die Latten an den Nagel und geht dann nicht mehr Hobby-Skispringen. Also das ist ja auch einfach viel zu gefährlich. Also den Vergleich muss man ja dann auch mal ziehen.
Richtig, ganz genau. Und das ist eben das, wo man einfach, und da bitten wir einfach darum, dass hier das IOC auch mit Weitblick genau hinschaut und das ein Stück weit auch differenziert. Und letzten Endes, wir hatten ja eine Steigerung, das darf man ja nicht vergessen, von Sochi 2014 über Pyeongchang 2018 und Peking, von 14 auf 15 auf 17 Nationen. Also wir hatten ja genau das, was eigentlich das IOC fordert, diese Steigerung der Nationen, die bei den Männern am Start waren, eigentlich realisiert. Und aus dem Grund finden wir auch diese Diskussion am Ende nicht ganz fair. Aber wir müssen sie führen, und ich denke, wir sind im Moment hier in einem positiven Prozess.
Sie haben gerade einen wichtigen Punkt angesprochen bei den Männern. Die Frauen werden auch 2026 in Cortina d'Ampezzo nicht mit dabei sein, sind nicht ins Programm aufgenommen worden, Zukunft fraglich. Dazwischen, auch zwischen unserem Gespräch, ist ja eine Menge passiert. Unter anderem darf sich ja auch Nathalie Armbruster mittlerweile Doppel-Vize-Weltmeisterin nennen. Und zusammen mit Jenny Nowak oder auch Maria Gerbut ist da gerade ein richtig starkes DSV-Frauen Team am Start. Ist das für Sie jetzt auf einmal auch eine komplett andere Verhandlungsbasis, wenn man auf einmal sagen kann, hier sind unsere Medaillen?
Naja, bei uns im Hause schon natürlich oder im deutschen Sport, weil der Sport ist attraktiv. Er wird ausgestrahlt über unsere Sender ARD, ZDF, Eurosport. Die Quoten sind toll, die Mädchen haben Sponsoren und die Mädchen sind auch bei Behörden, also auch die Behördenvertreter, Bundespolizei, Bundeswehr, Zoll unterstützen diesen Sport und stehen zu 100% dahinter. International ist es natürlich ein Stück weit zweischneidig, weil da ist natürlich auch dieses Thema Universalität gefragt, aber da ist es auch so, dass da auch eine Italienerin, eine Slowenin, eine Französin, die Finninnen stark unterwegs sind. Da haben wir eigentlich fast unter die Top 10 mehr Nationen wie bei den Herren. Und das glauben wir, dass das eher auch, und das hat auch schon das IOC so signalisiert, sehr wohlwollend aufgenommen wird. Und natürlich im Moment ist vieles darauf ausgerichtet auf diese Entscheidung Olympia 2030 und dass die Damen hier ins Programm kommen. Parallel dazu freuen wir uns aber natürlich, dass hier unter der Leitung unseres Bundestrainers Florian Eichinger sich unsere Mädchen so gut entwickeln. Und das immer voneinander zu trennen, ist natürlich auch für uns nicht immer so einfach.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn die Frauen endlich ins Programm, ins olympische Programm aufgenommen werden würden. Ich muss lustigerweise sagen, ich war letztens im Sportmuseum, habe eine Führung mitgemacht und meinte dann der uns halt eben durch die Führung da geführt hat und Erklärung gemacht hat, den Kindern, ja, also die letzte Disziplin, die ins olympische Programm aufgenommen worden ist, um Gleichberechtigung zu schaffen, war halt eben der Damenskisprung. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht ganz. Bei der nordischen Kombination, da fehlen die Frauen noch. Und dann war auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der nicht so wirklich auf dem Schirm war. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Frauen endlich in das olympische Programm aufgenommen werden würden.
Was uns hier definitiv im Moment hilft, ist die Entscheidung, dass die Spiele 2030 in Frankreich stattfinden werden. Und Frankreich selber ist eine Kombinationsnation. Und hier hat auch schon das Nationale Olympische Komitee ganz klar signalisiert, auch gegenüber dem IOC, dass sie als Host Nation die nordische Kombination mit Herren und Damen im Programm haben wollen. Und hier, denke ich mal, ist es eine glückliche Fügung, dass Frankreich hier für diese Spiele auserwählt wurde. Und das gibt uns im Moment Rückenwind.
Herr Hüttl, ich habe es ja eingangs gesagt, Sie scheuen die Konfrontation nicht. Sie sind sehr meinungsstark und kämpfen vor allem für Ihre Athletinnen und Athleten und für Ihren Sport. Haben Sie das damals als Athlet auch früher schon so gemacht?
Puh, als Athlet war ich selber nicht in der Rolle, weil ich war nicht so gut. Ich war ein paar Jahre in der Nationalmannschaft und bin mal deutscher Meister geworden, war auch 3-4 Jahre im Weltcup mit am Start. Aber damals waren es auch noch andere Zeiten und da habe ich mich nicht in der Rolle gesehen, hier groß meinen Mund aufzumachen, muss ich sagen. Ich habe da eher mich um meine eigenen Dinge gekümmert und das ist erst danach so entstanden, wo ich dann in diese Trainerrolle geschlüpft bin, habe hier unglaublich von Hermann Weinbuch profitiert, mit dem ich ja als Trainer, als Co-Trainer über 10 oder 12 Jahre zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, diese Entwicklung, wenn man das so nennen darf, ich glaube, die kam erst danach, nach meiner aktiven Laufbahn, sich da einzubringen, auch politisch zu engagieren. Aber ich glaube, das ist letzten Endes auch mein Job als Funktionär, sich für den Sport einzusetzen, auch international. Ich war ja 10 Jahre Vorsitzender vom Executive Board in der FIS, um da vielleicht auch den einen oder anderen Schritt für die Sportart nach vorne zu bringen.
Sie haben es gerade gesagt, seit Mai 2006 sind Sie als Sportfunktionär tätig und unter Ihrer Leitung hat sich der deutsche Skisport enorm entwickelt, besonders in der nordischen Kombination. Da gab es ja auch wirklich echte Sternstunden in den vergangenen Jahren und auch im Skispringen haben Sie wirklich beeindruckte Erfolge vorzuweisen. Wie haben Sie es denn geschafft, diese Disziplin, die ja 2008 in einer echten Krise gesteckt hat, wieder zurück an die Weltspitze zu führen?
Puh, das war eine schwierige Phase. Also es war so gewesen, ich war damals verantwortlich für die nordische Kombination als sportlicher Leiter, so war damals die Betitelung. Und dann kam der damalige DSV-Präsident Alfons Hörmann auf mich zu, weil es ihm im Skisprung nicht so gut lief. Es war eine Saison, wo kein einziger deutscher Athlet unter die Top 15 in der Weltcup-Wertung war, dass ich mich quasi auch um die Disziplin Skisprung kümmern darf. Und ich habe dann die Idee geboren, einen Trainer aus dem Ausland zu installieren, wo damals gar nicht so auf freudige Meinungen gestoßen ist im Hause des Deutschen Skiverbandes, weil es gab bis dahin noch nie einen ausländischen Trainer. Und das war, glaube ich, ein Glücksfall, damals den Werner Schuster zu gewinnen als Bundestrainer Skisprung. Aber wir haben ja schon, wenn man so sieht, wir haben ein paar Jahre gebraucht. Die ersten Jahre waren holprig. Die ersten Jahre 09, 010, 011 haben wir eigentlich überwiegend über die Großveranstaltungen. 09 war Weltmeisterschaft in Liberec, 10 waren die Olympischen Spiele mit der Teammedaille. Da haben wir in diesen Jahren eigentlich, muss ich so sagen, über die Großveranstaltungen überlebt. Und im Weltcup waren wir da noch weit weg. Das hat sich dann erst so ab 11, 12, 13 mit Severin Freund, mit Richard Freitag und so dann entwickelt. Es war eine sehr mühsame Zeit. Und da kann ich nur allen Akteuren danken, auch den Deutschen Skiverband, für die Geduld und für diesen langen Atem. Und dass wir jetzt so gut dastehen, ist auch mit auf das zurückzuführen, dass hier im Verband mir das Vertrauen dann gegeben wurde, einfach im Grunde relativ frei gewisse Entscheidungen treffen zu dürfen.
Das hört sich ja auch wahnsinnig politisch an. Also wie kann man sich Ihren Job eigentlich vorstellen? Wie sehen Ihre Aufgaben konkret aus?
Naja, der Job ist auch politisch ein Stück weit. Also ich bin als Sportdirektor Weltcup zusammen mit einem Kollegen, mit dem Sepp Buchner, gemeinsam verantwortlich für die zwei Disziplinen Skisprung, nordische Kombination. Und auf der einen Seite agieren wir oder müssen wir ein Stück weit politisch agieren, auch im Lande. Wenn man jetzt wieder schaut, was hat das BMI vor, was hat der DOSB vor mit dem Spitzensport in unserem Land. Deutschland ist ja unglaublich abgerutscht in den letzten 20 Jahren, was die Spitzensportpräsenz angeht. Die Anzahl der Medaillen im Sommersport bei Olympischen Spielen hat sich halbiert. Das wäre so, wie wenn eine Bundesligamannschaft in die dritte Liga absteigt. Das ist wirklich so die Realität. Der Wintersport konnte hier noch dagegen halten mit Bob Rodel, mit Skisport, mit Biathlon. Und ich hoffe, dass man das auch im Lande so sieht. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich bei uns im Hause, ist auch ein Stück weit, obwohl wir sehr eng zusammenarbeiten, sind immer wieder gewisse politische Entscheidungen notwendig, was Infrastruktur angeht, was Sprungschanzen angeht, wo wir natürlich einstehen müssen für unsere Anlage und für unsere Anlagen und für unsere Ideen. Es wird jetzt zum Beispiel eine neue Schanze in Willingen gebaut für über 10 Millionen Euro, um dann dort auch den Nachwuchs weiterzuentwickeln. Da werde ich unter Umständen in meiner Funktion gar nicht mehr davon profitieren, aber dann werden andere davon profitieren. Und so muss man halt auch immer schauen, dass man hier die Weichen für die Zukunft stellt, weil man kann ja nicht wie im Spielsport irgendwelche Athleten einkaufen, wenn es mal nicht so läuft. Die müssen wir schon selber entwickeln. Deswegen muss man auch hier mit viel Weitblick agieren. Und das ist, glaube ich, an Sepp Buchner und mir in den letzten 10 Jahren schon immer recht gut gelungen.
Hört sich aber auch so an, als wenn Sie viele schulpolitische Themen auch zu bearbeiten hätten. Sie sagen ja gerade, diese ganzen Athletinnen und Athleten müssen Sie selber entwickeln. Fängt ja schon von Kindesbeinen an in den Schulen, mit denen man ja zusammenarbeiten muss. Wo ja kaum noch Sportunterricht irgendwie stattfindet, wo kaum noch diese Verbindung zum Sport irgendwie stattfindet. Also geht da Ihre Arbeit auch tiefgreifend hin?
Ja, definitiv. Also wir unterhalten als Deutscher Skiverband insgesamt 9 Elite-Schulen des Sports. Und an diesen Elite-Schulen, da kommen die jungen Sportler so mit 13, 14 Jahren hin, werden natürlich die ersten Weichen gestellt. Und das liegt unter unserer Verantwortung zusammen mit den Kultusministerien und mit den Landesskiverbänden, werden wir da natürlich Jahr für Jahr immer wieder sind gefordert und werden gefragt, wie wir hier gewisse Entwicklungen weiterbringen wollen. Die andere Thematik, die Sie ansprechen, das ist wirklich ein Dilemma mit dem Schulsport. Und warum gelingt es in Norwegen, warum gelingt es in Schweden, verbindlich jeden Tag eine Sportstunde zu integrieren? Und in unserem Land gelingt dies nicht. Aber ich habe jetzt einen Kollegen Markus Söder getroffen, der sich ernsthaft darüber Gedanken macht, dies auch in Bayern einzuführen. Also das wäre wirklich ein Best-Practice-Beispiel, wenn hier, die Schulthematiken sind der Länderhoheit, die liegen ja in der Verantwortung der Kultusministerien und nicht zentral über den Bund. Wenn hier Bayern vormarschieren würde, das würde uns enormen Rückenwind verleihen.
Aber würden Sie sagen, dass dieses System gerade noch so ein bisschen hakt? Also Vereine sind wichtig, aber in Vereinen arbeiten auch viele Menschen, die das ehrenamtlich ausüben. Wenn man aber Leistungssport betreiben möchte, wenn man Medaillen holen möchte und Titel holen möchte, dann muss man Leute bezahlen dafür. Muss man da über das System nochmal nachdenken, eventuell auch diese Vereine in Schulen zu integrieren, in ein AG-System, so wie es zum Beispiel in den USA ist?
Das sind interessante Ansätze, aber boah, das ist jetzt ein weites Feld, was Sie jetzt ansprechen. ich glaube, dass unsere Vereinsstrukturen, wir haben beispielsweise in der Sportart Skisprung Nordische Kombination um die 90 Vereine deutschlandweit, die sehr aktiv Kinder für den Skisprungsport, für die Nordische Kombination gewinnen, Kooperationen mit Sport nach Eins, mit Schule und Sport, Schule und Verein am Leben halten. Und unsere Basis fußt schon ein Stück weit, muss ich sagen, auf dem Ehrenamt. Und für viele dieser Leute wäre das gar nicht so diese Verlockung, dass man denen jetzt da 400 oder 600 Euro im Monat zahlt. Letzten Endes ist es natürlich dann auch wieder Geld, was uns in den anderen Entwicklungsstufen dann vielleicht auch verloren geht. Wir müssen eher schauen, dass wir dann an den Eliteschulen und in unserem System dann U16, U18 weiterhin professionell arbeiten. Aber eins möchte ich dazu sagen, dass wenn wir jetzt beispielsweise Kindersichtungen machen und mit mobilen Schanzen in Fußgängerzonen gehen oder in größere Städte, wir einen Zulauf haben, der ist größer denn je. Also bis oft so heißt, ja, die Kinder haben gar keinen Bock mehr auf Sport. Blödsinn. Ist wirklich Blödsinn. Das ist ein Stück weit schwieriger. Man muss mehr auf die Kinder, auch auf die Eltern zugehen. Und man muss dann eher ein Komplettangebot schaffen. Das ist schon so. Das Bringen zum Sport und das Abholen von der Schanze oder zur Sporthalle, das ist schwieriger geworden für alle sporttreibenden Vereine in Deutschland. Aber die Kinder selber an sich, die sind noch da, aus meiner Sicht, wie vor 20 oder 30 Jahren.
Eltern tragen halt eben auch einen großen Anteil, das darf man nicht vergessen. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, das ist nochmal ein Fass, was man neu aufmachen müsste. Das wäre quasi nochmal eine neue Podcast-Folge wert. Aber warum nicht? Wir können uns ja gerne auch nochmal eine Stunde unterhalten über das Thema. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind gerade viel unterwegs. Kommen Sie irgendwie selber noch zum Sport machen oder wie schalten Sie ab von so einer stressigen Saison?
Ja, ich nehme einfach die Zeiten. Also ich habe meine Langlaufski immer dabei und auch jetzt während der Vierschanzentournee werde ich hinten in Oberstdorf in Ried meine Runden ziehen. Das brauche ich einfach, was auch zu Spannungslevel runternimmt, sind unsere Saunagänge. Also wir, das Trainerteam Skisprung, Nordische Kombination, sind sehr ambitionierte und engagierte Saunagänger, wo der eine den anderen oft hier übertoppen will mit einem dritten, vierten, fünften Gang. Und das sind oft so Geschichten, wo man, wie Sie jetzt schon sagen, runterkommt. Also also von der Seite her, man muss sich selber die Zeit nehmen. Von außen wird man sonst immer wieder für irgendwelche Dinge dann vorangespannt und dann kommt man eigentlich aus diesem Rad nicht mehr raus.
Man hört nie auf, Leistungssportler zu sein, ne? Egal in welchem Bereich auch immer, auch beim Saunagang.
Ja, da versuchen sich dann eher Physiotherapeuten und unsere Wachser und es gibt ja große Staff oder unser Teamarzt hier zu beweisen, ohne jetzt da zu viel auszuplaudern. Aber so eine Challenge ist ja auch mal ganz lustig. Es ist nicht so, dass es jedes Mal der Fall ist.
Großartig und vielen, vielen Dank für die Bilder, die jetzt, glaube ich, alle im Kopf haben, die hier zugehört haben bei dieser Folge. Jetzt haben wir noch eine ganz, ganz kleine Bitte zum Schluss und zwar erstellen wir so eine kleine Musikliste von unseren Wintersport-Superstars, die wir hier in dem Podcast hören, die ganze Saison und kann alles mit dabei sein, von Metal, von Rock bis Schlager. Haben Sie momentan einen Lieblingssong, den Sie auf den Ohren haben, wenn Sie zum Beispiel in der Loipe Ihre Runden drehen?
Paul, It's Raining Man von den Weather Girls. Das ist ein Song, der ist ewig in meinem Kopf irgendwie und das ist also ein Song, der wird mich, glaube ich, bis zum letzten Tag begleiten und das ist ein Song, da komme ich irgendwie immer ein bisschen in eine andere Welt. Also wenn Sie mal Ihren Zuhörern was Gutes tun wollen, dann legen Sie den auf.
Mach ich, kommt mit auf die Liste und vor allem ist ja auch nicht immer gutes Wetter in der Loipe, ne? Wenn dann der Song läuft, ja, ist trotzdem irgendwie die Laune gut. Ja, wunderbar. Wir schreiben es auf. Ich bin mal gespannt, was am Ende alles da irgendwie zusammenkommt. Wir hatten wirklich schon alles irgendwie mit dabei. Jetzt wünschen wir Ihnen natürlich erstmal alles Gute für diesen Winter, dass Sie gut durchkommen und dass natürlich auch Ihre Athletinnen und Athleten weiterhin so erfolgreich sind, wie sie bisher auch erfolgreich gewesen sind. Vielen Dank, Horst Hüttel.
Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und bevor wir in einer Woche wieder mit einem neuen Wintersport-Superstar am Start sind, wird euch die lange Wartezeit mit der Vierschanzentournee versüßt. Am 28. Dezember geht's los in Oberstdorf und wir sind dann mit dabei, wenn Pius Paschke und Co. um den Tourneesieg kämpfen. Egal, wo ihr uns hört, abonniert uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Ich wünsche euch jetzt erst einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund rüber und bis dann. Ciao.
Musik.